Sprich mit mir.
Nicht einfach. Friedrich Merz soll sich warm anziehen.
Should you gotta pay?
Mr. President, have mercy upon the people.
Volle politische Risiko.
Rambo Zambo.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis.
Mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Stress im Europapark, der Rentenzoff in der Union, Thema heute bei Sprich mit mir in der neuen Ausgabe. Disclaimer vorneweg, weder Klaus noch ich sind Rentenexperten, aber wir haben uns beide ein bisschen um das Thema gekümmert, also sind so halbwegs sprechfähig. Und natürlich bei Sprich mit mir geht es um die Rhetorik drumherum, um das, wie sich die jungen Leute innerhalb der CDU und der Bundeskanzler da verkauft haben im Europapark Rust, wo normalerweise natürlich Karussell gefahren wird und ähnliches, aber das Karussell war da im übertragenen Sinne. Hallo Klaus.
Hallo Andreas. Ja, hast du richtig gesagt. Vielleicht ist es auch eher die Achterbahn im Europapark und nicht mehr das Karussell, weil ich habe das Gefühl, die sitzen gerade in der Achterbahn und sind nicht mehr angeschnallt. Der Sicherungsbügel ist los und die hängen schon da dran. Und natürlich sprechen wir über die Kommunikation und die Rhetorik in diesem Rahmen. Ich find's wahnsinnig spannend. Und es gibt ganz wenige, das ist schon mal vorweggenommen, die sich damit Ruhm bekleckern. Lass uns drüber reden.
Das sehe ich auch so. Und es ist natürlich so, man muss sich die großen Bauklötze mal angucken. Das ist einmal die Krankenversicherung und das andere ist die Rente. Und natürlich in einer demokratischen Verfasstheit, wo es immer um 4-Jahres-Rhythmen geht, um Legislaturperioden, da fällt es natürlich schwer, solche Dinge ins Werk zu setzen, mit denen man sich natürlich keine Freunde macht, logisch, ja, und die innerhalb von 4 Jahren einfach nicht erledigt sind. Gucken wir uns einfach mal an, was so eine Haltelinie ist, was es mit dem Jahr 2031 auf sich hat und was eigentlich der Punkt ist für die junge Union, dass sie so auf diese Art und Weise auf die Barrikaden gegangen ist, wie das passiert ist.
Ja, das macht Sinn, um unsere Zuhörer auch abzuholen, aber so habe ich mir das auch nochmal vergegenwärtigt. Vielleicht kann man es so sagen. Also wir stellen uns vor, es gibt eine Treppe für die Renten. Und nach heutigem Recht würde die Treppe ab 2032 ein bisschen steiler nach unten gehen und die Rente wächst langsamer als die Löhne. Also im Vergleich werden die Renten etwas kleiner. Der neue Gesetzesentwurf sagt jetzt, nein, auch nach 2031 bleiben wir immer eine Stufe höher als eigentlich geplant, ungefähr eine Treppenstufe. Und das heißt, alle Rentner bekommen jedes Jahr ein kleines Stück mehr, als sie nach der bisherigen Regel bekommen würden. Und dieses kleine Stück mehr kostet viel Geld, weil es Millionen Rentner betrifft und über viele Jahre läuft. Und die junge Gruppe, die jungen Abgeordneten, die aber von allen Seiten jetzt Verstärkung bekommen, sagen, dieser extra Satz, immer eine Stufe höher, steht erstens nicht im Koalitionsvertrag und dort wird nur eine Sicherung bis 31 verabredet. Wenn man jetzt diese Stufe höher mit einbaut im Gesetzesentwurf, kostet das nach 2031 ungefähr 120 Milliarden, die vor allen Dingen die jungen Menschen zu tragen haben. Das ganz kurz mal dargestellt.
Wir werden bestimmt immer wieder inhaltlich auch darauf kommen, was das denn so im Einzelnen bedeutet und wie man das deuten kann. Aber jetzt mal die Rhetorik, die es da gab in Rust und darüber hinaus, natürlich inzwischen in den Talkshows. Winkel, der Jungunionschef, sagt, dieses Rentenpaket darf so nicht kommen, auf gar keinen Fall. Das heißt, macht sich da eisern. Und das ist insofern spektakulär, als dass gerade der Bundeskanzler immer bislang auf das Wohlwollen der Jungen Union zählen konnte. Und die Abgeordneten, die jungen Parlamentarier, auch das können wir natürlich ganz kurz besprechen, welche Macht die haben mit ihren 18 Abgeordneten im Bundestag, also diejenigen, die jung sind und trotzdem schon im Bundestag sind. Und Merz war, ich glaube, das im Gesicht auch so ein bisschen gesehen zu haben, etwas perplex über die Geradlinigkeit dieser Kritik. Wie hast du das so wahrgenommen?
Ja, du hast das genau richtig gesagt. Wir müssen vielleicht mal kurz zurückspringen in den Wahlkampf vor der Bundestagswahl. Die Junge Union hat, und das ist unbestritten, einen Riesenanteil an dem Wahlerfolg von Merz. Die haben ihn wahnsinnig gepusht und Johannes Winkel, der Vorsitzende, das ist ein Guter. Der macht Sachpolitik und der ist auch mutig und der spricht auch unbequeme Wahrheiten, auch in anderen Themen an. Also ich mag den von seiner Rhetorik und seiner Sachlichkeit sehr. Und die haben ihn, also Merz, wahnsinnig unterstützt. Und jetzt hast du das ganze Ding auf den Kopf gestellt in kurzer Zeit. Und das ist kommunikativ ein Totalschaden. Weil im Koalitionsvertrag steht das so drin bis 31 und wir wissen, die wollen eine Rentenkommission einsetzen. Merz hat es jetzt geschafft, die auf 26 vorzuziehen. Die sollte, glaube ich, erst später kommen, was auch schon der gespielte Witz ist, weil wir wissen ja erst seit jetzt, dass das ein Problem mit den Renten gibt. Entschuldigung, Norbert Blüm, hab ihn
selig. Und nicht seit 40 Jahren oder so.
Ja, genau, und jetzt, also das ist jetzt keine wahnsinnige Leistung, aber absolut notwendig. Und als dann das ganze Thema losging, hat die Junge Union und auch diese junge Gruppe frühzeitig hinter den Kulissen das Thema schon adressiert an den Kanzler, an die Fraktion, hat gesagt, Leute, da passt was nicht, was da laufen soll mit diesem Gesetzesentwurf, der natürlich die Handschrift von Bärbel Baas und der SPD trägt. Die müssen auch Klientel bedienen offensichtlich. Und dann wurde also frühzeitig gesagt, Leute, passt auf, da kommt was. Und man erinnere sich, das ist ganz wichtig, im Wahlkampf und noch vorher, als Merz Oppositionsführer war, hat er die Ampel verteufelt, weil sie Schulden auf dem Rücken der jungen Menschen der neuen Generation macht. Und jetzt haben wir genau das Thema. Und die haben das frühzeitig hinter den Kulissen adressiert, wie man es macht in meiner Welt. Also seriös und nicht über die Zeitung mit den drei großen Buchstaben und so weiter. Und dann ging das so los und dann ging das so los, aber plötzlich kam dann dieser Gesetzesentwurf, ja, und dann hat das Fahrt aufgenommen und die wurden dann immer massiver und haben sogar bei einem Treffen beim Kanzler, diese junge Gruppe aus dem Parlament, waren eingeladen auf ein informelles Treffen und haben das dann nochmal adressiert. Und Merz hat sich aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, ey, ihr habt recht, das ist klar, ihr könnt auf mich zählen. Und kurze Zeit später macht er jetzt auf dem Absatz eine komplette Kehrtwendung und sagt, nein, nein, das müssen wir so durchwinken. Wir machen ja dann eine Rentenkommission und dann schauen wir mal. Das heißt, der hat öffentlich gesagt, ich bin auf der Seite und hat in Rust sogar nochmal gesagt, dass das Ganze keinen Sinn macht und sagt dann trotzdem, ihr müsst aber mitstimmen, ihr könnt doch hier nicht so loslegen und ihr müsst konstruktiv mitarbeiten. Das sind verbal Backpfeifen. Und es ist leider wieder mal nicht konsistent, weil er seine Meinung komplett ändert. Oder er spricht einfach zu schnell, zu unbedacht. Aber es ist kommunikativ unglücklich und er hat jetzt eine junge Gruppe echt verprellt. Und dass die sauer sind und es kaum noch Applaus gab und er da auf dem Podium in Rust saß und Schweißausbruch hatte, ja, dafür hat er auch echt alles getan. Und das Ding ist jetzt wirklich verfahren, in meiner Wahrnehmung. Ich würde gern Mäuschen spielen, was hinter den Kulissen ja, gerade läuft. Oh, Leute, da geht's um Macht, da geht's um Posten, da geht's um alles. Weißt du, was dranhängt? Klingbeil stellt sich hin und sagt, das Gesetz geht genau so durch, wie es ist. Heißt übersetzt, ihr wird nicht mehr abgerückt. Alle anderen sagen, wir sind in Gesprächen. Und wie heißt diese Strucksche Formel? Kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es reingegangen ist. Genau. Aber die SPD hat sich klar positioniert. Merz sagt, hey, ihr müsst konstruktiv sein. In der Talkshow, ich habe es geguckt, du nicht. Aus Selbstschutz guckst du es ja nicht. Ich habe es geguckt. Johannes Winkel hat gesagt, so wie das da ist, werden wir das nicht machen. Und wir haben, das ist ein ganz wichtiges Detail, Andreas noch, wir haben in der Regierung 12 Stimmen mehr. Das ist eine wackelige Mehrheit. Die junge Gruppe sind 18.
Würde reichen, um hinaus, das zu kippen.
Und da sind noch andere, die mittlerweile sich melden und sagen, das geht so nicht. Echt eine miese, verfahrene Situation, die hausgemacht ist.
Ja, also ich will überhaupt nicht leugnen, lieber Klaus, dass das etwas mit dem kleineren Koalitionspartner durchaus zu tun hat, dessen Handschrift natürlich auch dieses Gesetzespaket trägt. Gleichwohl, man ist ja gewöhnt von der Union, dass da so etwas wie Fraktionstreue durchaus einen hohen Stellenwert hat und dass immer der Anwurf war gegenüber der SPD und den Grünen, dass das wilde Haufen seien, die überhaupt nicht konsensfähig seien innerhalb der Partei. Und jetzt plötzlich haben wir das innerhalb der Union. Du sagst natürlich, ja, Klingbeil spielt da eine Rolle und Schuldensituation, aber da muss man der Ehrlichkeit halber natürlich dann auch dazu zählen, dass Merz ja auch ein großer Fan der schwarzen Null war und noch auf den Schultern sozusagen der alten Koalition eine noch nie dagewesene Schuldensumme, die man Sondervermögen getauft hat, aufgenommen hat. Einmal Verteidigung, 500 Milliarden, Skala nach oben offen. Also da wissen wir nicht, was da rauskommt. Und die sogenannten 500 Milliarden für die Infrastruktur, wo man sich inzwischen auch fragen darf, was mit dieser Kohle eigentlich passiert. Also das nochmal zur weiteren Genese des Ganzen. Wie Merz sich dort positioniert hat, und wir werden ihn gleich auch nochmal ganz kurz hören, in Rust, da im Europapark, gegenüber den jungen Unionisten und den jungen Parlamentariern, war rhetorisch sehr unklug aus meiner Sicht. Und sehr so wie, ich habe ein paar Mal in der Vergangenheit, als er nicht Kanzler war, mit Merz Interviews machen dürfen, der fliegt sehr, sehr hoch. Irgendwie fühlte ich mich, als ich mir so diese Bilder angeguckt habe, so ein bisschen an meine kurzen Episoden, die ich erlebt habe, mit ihm erinnert.
Gesprochen habe ich den Mann nie. Ich glaube, ich habe ihn auf irgendeinem Neujahrsempfang mal gesehen. Aber Fakt ist doch Folgendes. Da schwelt dieses Ding. Jeder weiß es. Ich habe es gesagt, die junge Gruppe hat es frühzeitig hinter den Kulissen adressiert, so wie man es macht. Und ich frage mich, was da passiert ist, weil dann ist das Gesetz durch den Koalitionsausschuss gelaufen und plötzlich steht dieser eine Satz mehr drin, der im Koalitionsvertrag nicht ist. Und da siehst du schon, wie schwierig das mit der Kommunikation und der Transparenz ist. Sagt in der Talkshow der Lauterbach, das war immer klar, dass das so ist. Dann sagt der Winkel, nee, der Satz stand da nie drin, das war was ganz anderes. Jetzt geht das schon los mit Auslegungen. Dann frage ich mich bei so zentralen Themen, wie wird denn da kommuniziert? Werden so Sätze, man darf jetzt nicht unterstellen, die SPD hätte das reingemogelt, das ist nicht seriös. Aber was auch in vielen Blättern vertreten wird, ist, dass die Union gepennt hat bei diesem Satz und das durchgewunken hat und erst im Nachgang klar wurde, was da los ist. Ich war nicht dabei, ich kann es nicht sagen. Aber das Thema, weil es so kostenträchtig ist, ist doch so wichtig. Da muss man sich die Zeit nehmen. Und jetzt hast du das Ding verfahren. Und was passiert jetzt? Wir erinnern uns an die Richterin fürs Bundesverfassungsgericht.
Allerdings, ja.
Rosius Gersdorf. Mhm. Da stand die Fraktion nicht. Es ist ein Wunder, dass Jens Spahn das überlebt hat. Jetzt hat er wieder den schwarzen Peter und muss seine Fraktion zusammenhalten. Stand heute wird er es nicht schaffen. Also mindestens er geht dabei baden, politisch, also karrieremäßig. Aber was steht zur Diskussion? Es gibt ganz viele, die sagen, das wird nicht passieren. Aber wenn wir ehrlich sind und die Fronten verhärtet bleiben, steht die Regierung auf der Kippe. Und es wird überall schon diskutiert, was ist mit einer Minderheitsregierung. Weiß nicht, ob ich das will. Das wäre natürlich wahnsinnig konsequent. Natürlich, jetzt sind wir bei Haltung. Halten die jungen Leute oder die, die auch älter sind und das trotzdem für falsch halten? Da gibt's mittlerweile ja immer mehr.
Ich heb den Finger, ja.
Aber auch Wirtschaftsverbände melden sich zu Wort. Die Industrie und die Wirtschaft melden sich auch. Und die sagen, wenn das jetzt immer mehr werden, halten die das aus? Und ist der Preis eingepreist, dass die Regierung crasht? Wenn die Regierung crasht, weiß ich nicht, was passiert. Ist das richtig oder nicht? Aber es geht um echt viel Geld. Und der Hans-Werner Sinn, auch in der Talkshow, hat gesagt, ja, ein wahnsinnig bekannter Ökonom, der jetzt aber schon im Ruhestand ist. Und der hat gesagt, die Alten dürfen ja auch nicht so denken, nach uns die Sintflut. Ich unterstelle das nicht, er hat das so gesagt. Das heißt, wir müssen auch die nächsten Generationen im Blick haben und die müssen das schultern können. Ganz am Anfang, als das Rentensystem kam, hattest du 6 Beitragszahler, die einen Rentner finanziert haben. Wir sind jetzt in der Richtung 2. Das heißt, das ist nicht mehr zu stemmen. Das heißt, wir haben die Schieflage, alle wissen das. Warum fangen wir nicht an? Und wir dürfen nicht so kurz nur springen, Andreas. Wir haben die Mütterrente, das Steckenpferd der CSU. Denk mal, wie teuer das ist. Das ist durchgepeitscht worden. Unter uns jetzt taktisch hat der Söder das clever gemacht. Der hat das Ding durchgebracht, bevor hier der ganze Mist losgeht. Aber das Ding ist zur Unzeit. Ich will den Müttern nichts, aber wirtschaftlich betrachtet nicht darstellbar heute.
Vollkommen klar.
Ja? Also du hast ein Riesending, was jetzt aufgeschnürt wird und es ist verhärtet. Und ich hatte den Eindruck, bitte, das ist auch subjektiv, wie du es auch sagst, der Merz hat das nicht vorbereitet, wie er dann in Rust gesprochen hat. Da sind vorher offensichtlich zu wenig oder keine Gespräche geführt worden. Aber die waren eben ganz klar. Die hatten das lange vorbereitet. Die ganzen Landeschefs der JU-Vereinigung hatten sich vorher geprimed. Also der scheint da vielleicht ein bisschen überheblich reingegangen zu sein. Das ist reine Interpretation, aber wir sind uns da, glaube ich, einig. Und dann kommt das raus, was du skizziert hast.
Ja.
Und das ist in der Außenwirkung, aber vor allen Dingen inhaltlich mit Rückhalt in der jungen Union eine Vollkatastrophe.
Ja. Es gibt, Klaus, so viele Parameter, die bei Umstellung von Rentensystemen zu bedenken sind, zu bedenken wären. Und ich habe Verständnis ein bisschen dafür für Berliner Politiker, die das nicht wirklich angehen wollen und immer das weiter perpetuieren, wohlwissend, dass das gar nicht geht. Du hast die Zahlen gerade genannt. Gleichwohl gibt es natürlich auch die andere Betrachtungsweise, die andere Währung. Die jungen Abgeordneten der SPD haben sich inzwischen auch zu Wort gemeldet in einem Paper. Das sind 30, interessanterweise sind also mehr. Und die halten das Wort Generationengerechtigkeit bei den Jungunionisten für Etikettenschwindel. Begründung, es gehe in Wirklichkeit überhaupt nicht um Jung gegen Alt, sondern um Gerechtigkeit zwischen Armen und Reichen. Und die führen zum Beispiel an, dass, um Altersarmut zu verhindern, man dringend sich darum kümmern muss, weil weit mehr als die Hälfte der Bürger, die in Ruhestand gehen, allein von der gesetzlichen Rente leben. So, sagen wir, Mensch hat 3.500 Euro verdient und davon nach geltendem Recht gibt es 48% nach 45 Beitragsjahren.
Ja, ja, ja.
Und auch dieses Niveau war ja schon mal viel, viel höher. Aus gutem Grund, weil eben die Alterspyramide so ausgesehen hat, wie sie ausgesehen hat. Und inzwischen ist das wieder vollkommen anders. Ich finde nur, dass das eingepreist gehört auch, dass man sich nicht blind gegenüber den Alten stellt, bei allem Verständnis dafür, dass die jungen Menschen, und ich habe den Eindruck, dass in weiten Teilen der Politik es einfach negiert wird, dass es überhaupt noch junge Menschen gibt in unserem Land, also diese ganze Generation gar keine Rolle spielt. Das war auch in Rust zum Teil so spürbar. Das hing so in der Luft, auch in der Rhetorik. Aber dennoch, um sozialen Frieden eben zu gewährleisten, muss natürlich diese Überführung in eine neue Rentenwirklichkeit, und natürlich du und ich sind uns da wahrscheinlich sehr schnell einig, dass an einer privat finanzierten Rente am Ende des Tages überhaupt kein Weg dran vorbeiführen wird. Aber wir haben interimistisch, und das ist natürlich leider ein Thema, sowas umzustellen, das dauert eine Generation. Das sind 20, 25 Jahre.
So. Ja, wir haben es ja verpennt. Wir hätten es ja schon längst
machen müssen. Aber aufgrund der Grundlage, dass wir es jetzt erst anfangen könnten, wenn wir es denn täten, würde das ja trotzdem bedeuten, und ich finde dann den Ansatz der jungen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nicht ganz falsch, zu sagen, Obacht, wenn wir da ein Sparpaket draus machen, dann droht massive Altersarmut, eben von einer großen Kohorte der Bevölkerung.
Ja, aber sei mir nicht böse, das ist natürlich auch ein bisschen, nein, das weiß ich, aber das ist auch ein bisschen Klientelpolitik.
Ja, selbstverständlich, na klar.
Du kennst den Vorsitzenden der Jusos, da habe ich eine ganz spezielle Meinung, aber die behalte ich jetzt für mich. Und natürlich wird von der SPD auch so argumentiert, dass die sagen, die Menschen, die kleine Renten haben, denen es nicht so gut geht, die werden auch vom Lebensalter her nicht so alt wie die, denen es besser geht. Das heißt, die würden doppelt bestraft. Da muss man aber wissen, es gibt eine Rentengarantie im Grundgesetz, die eine klassische Kürzung erstmal nicht möglich macht. Ja, das ist ja immer diese Anpassung an Löhne und wie du das machst. Also auch das haben wir. Und du siehst aber in diesen verschiedenen Herangehensweisen, dass da, lass es mich so nennen, dieser Kulturkampf tobt.
Total.
Die SPD kämpft ums Überleben. Wir kennen die Prozente. Hat aber, das haben wir schon mehrfach gesagt, ich habe das ja sogar mit Respekt gesagt, offensichtlich im Koalitionsvertrag Bombe verhandelt, so dass alle mittlerweile sagen, Friedrich Merz ist sozialdemokratischer als Angela Merkel und das will was heißen. Und er war der große, tolle Reformer als Oppositionsführer und im Moment ist davon in meiner Welt, und ich nochmal, ich bin der Letzte, der dauernd schwarz malt, ist nichts übrig geblieben. Ich bin ohne Ende enttäuscht, was da passiert. Dauernd erzählt mir einer, wir gehen das an, wir haben ganz viele Gesetze verabschiedet. Ey Leute, ich verstehe überhaupt nicht, was ihr da macht. Ich verstehe gar nicht, wo der Aufbruch ist. Wir haben immer noch wahnsinnig hohe Abwanderungszahlen, was Unternehmen angeht. Wir haben viele Insolvenzen. Wir haben junge Leute, die Angst haben vor der Zukunft. Diese Aufbruchsstimmung, die geschaffen werden sollte, ist ausgeblieben. Wir sind im Wachstum am Ende der Kette. Nichts passiert. Die Industrie ist im Eimer. Der Mittelstand ächzt und kämpft. Ich bin fast geneigt, langsam depressiv zu werden. Aber nein, das war nur eine kurze Schwäche. Wir greifen an, wie immer. Aber du siehst den Kulturkampf, du siehst den Kulturkampf und das macht mir so zu schaffen. Und da bitte nochmal zurück, lass uns nochmal über die Kommunikation reden. Wissen die nicht, wie wichtig das ist? Nicht nur für die Regierung, für die Menschen, du hast es gesagt, für die Jungen, für die Mittelalten, für die Alten. Wissen die nicht, wie wichtig das ist? Warum kann man nicht verdammt nochmal das ganz oben auf die Agenda setzen, genauso wie die Wirtschaftspolitik und bitte auch die Umweltpolitik? Können wir nicht mal anfangen? Können wir nicht mal richtig loslegen? Aber der Punkt ist doch der, wenn das wirtschaftlich hier nichts, wenn hier nichts geht, kannst du nichts bezahlen. Dieses Sondervermögen, das noch mit der alten Regierung zu beschließen, ist ja auch schon so ein Move gewesen, wo ich ein Störgefühl hatte. Und jetzt Schulden ohne Ende und jetzt kommt so ein Ding mit 120 Milliarden ab 31. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll.
Könnte man zynisch sogar sagen, das ist ja Portokasse gemessen an den gesamt neu aufgenommenen Schulden. Wir wollen aber nicht zynisch sein, sondern wir wollen konstruktiv sein.
Nein, das ist total ernst. Aber weißt du, was Politik nicht kann, Andreas? Was Politik gerade nicht kann, und das muss Politik können, die Menschen mitnehmen. Und das machen die nicht. Das hat vorher die Ampel nicht gemacht. Und ich hatte echt Hoffnung hier. Und selbst ein Carsten Linnemann kriegt es nicht mehr gebacken. Die nehmen uns nicht mit. Die müssen uns das erklären. Die müssen einfach was machen. Und wenn es nicht klappt, aber sie haben es mir erklärt, bin ich der Erste, sagt, okay, neue Strategie, neuer Versuch. Bin ich ganz entspannt. Sehe ich sportlich. Aber das hier, und ich kann es argumentativ, kommunikativ nicht verstehen, was die hier für Fehler machen. Ich verstehe es nicht.
So, jetzt machen wir mal unsere Rubrik. Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist. Ich habe so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht und wir beginnen mit Laurenz Kiefer, der von der Jungen Union München kommt. Dann kommt der Kanzler und dann kommt noch ein weiterer junger Unionsvertreter. Und hören wir einfach mal rein.
Herr Bundeskanzler, natürlich treibt uns dieses Rententhema um. Und da will ich Ihnen nicht ersparen, dass uns der Artikel, der vergangenen Samstag in der Bild-Zeitung veröffentlicht worden ist, ob er nun stimmt oder nicht, nicht gefallen hat. Und in dem Zusammenhang muss klar sein, wenn die junge Gruppe in dieser Frage fallen gelassen würde, würde die gesamte junge Generation und vor allem die gesamte junge Union fallen gelassen. Sie haben mit Blick auf Ihre Kanzlerschaft mal gesagt, Sie würden einen Kredit auf Ihre Glaubwürdigkeit abgeben. Herr Bundeskanzler, daran messen wir Sie auch in dieser Frage und damit verbunden. Können Sie es mit Blick auf Ihre Glaubwürdigkeit ganz persönlich mit sich vereinbaren, dieses Rentenpaket, wie es jetzt im Entwurf vorliegt, so zu verabschieden? Ganz persönlich, unabhängig vom Koalitionsvertrag. Vielen Dank.
Wir haben uns verabredet, die gesamte Altersversorgung der Bundesrepublik Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen. Und ich möchte Sie herzlich bitten und euch herzlich bitten, nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein. Ich möchte uns jedenfalls nicht in einem Unterbietungswettbewerb sehen, wer bietet sozusagen das niedrigste Rentenniveau an. Liebe Freundinnen und Freunde, damit gewinnen wir keine Wahl. Wir gewinnen Wahlen, wenn wir den generationenübergreifend sagen, wir haben ein gutes Angebot für die Sicherung der Zukunftsversorgung und der Altersversorgung in Deutschland. Das wäre meine herzliche Bitte.
Ich weiß, dass auch die Junge Union will, dass auf uns Verlass ist. Und deswegen zum Abschluss sehr, sehr klar, ihr könnt euch darauf verlassen, wir bleiben in dieser Frage stehen.
Es gibt ja verschiedene Deutungsansätze, viel Inhaltliches, aber formal und nochmal. Wir sind hier bei Sprich mit mir, dem Kommunikationspodcast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gemessen an der Jungen Union, die ich selber als Jugendlicher so peripher kennenlernen durfte und deren Mindset mit tiefen Dienern vor Helmut Kohl und seinen Nachfahren und Vorgängern und so weiter, ich finde das unter dem Strich mega mutig, dass sie sagen, Kanzler, uns gibt es auch verdammt nochmal. Also ich fand das rhetorisch bärenstark. Du auch?
Ja, das ist Haltung.
Ja.
Und die Haltung wird dann nicht an der Garderobe abgegeben. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich da die Stimmen höre, dass die genau wissen, um was es hier geht und was auch auf dem Spiel steht. Aber sie sind sich ihrer Bedeutung schon bewusst. Und sagen das. Und jetzt musst du dir überlegen, die haben das frühzeitig adressiert in Richtung Kanzler und Fraktion. Und er geht jetzt nach Rust und kommt ja fast so rüber, als wäre er jetzt überrascht, dass die sich dagegen stellen und sagt dann noch, aber bitte konstruktiv. Die haben nichts anderes vorher versucht hinter den Kulissen. Und sein Wording insoweit ist halt schon für mich ein Stück weit respektlos und eine Backpfeife verbal. Und dann kommt noch was dazu. die sind so mutig. Und dann ist er natürlich vorne in Rage, weil er merkt, das läuft hier echt bescheiden und der Merz-Faktor geht gerade komplett nach hinten los oder ist schon gar nicht mehr da. Und dann sagt er, so gewinnen wir keine Wahlen. So. Und vielleicht ist der Satz der entscheidende bei dem ganzen Mist, der da läuft. Die Wähler der Union sind deutlich älter von der Struktur. Das sind Leute, die in Rente sind oder jetzt in Rente gehen oder bald gehen. Wenn du die verprellst, gehen die vielleicht nicht mehr wählen oder wählen was ganz anderes. Das heißt, du verlierst ganz, ganz viele Stimmen auch an der Front. Ich nenne es mal so. Wenn es aber bei der Diskussion am Schluss um Wähler geht, und ich bin nicht naiv, aber wenn das der Fokus ist, ey, dann lass uns nach Hause gehen. Weil da ist die Verantwortung viel zu hoch. Und da ist genau das Problem. Vierjahresrhythmus mit Landtagswahlen zwischendrin. Ich will wiedergewählt werden. Da kommen ja die Anregungen von Richard David Precht oder auch von Ferdinand von Schirach. Mach einmal 7 Jahre, du kannst nicht mehr gewählt werden. Dann kannst du alles tun, was nötig ist und musst nicht darauf achten, dass du Stimmen von deinen Wählern kriegst. Dann kannst du Sachpolitik machen. Und hier hat Merz vielleicht, und bitte, es soll nicht naiv klingen, den wahren Grund für den ganzen Ärger formuliert. Und das gilt für die SPD genauso. Die SPD muss natürlich kämpfen, mehr als die Union, aber viel Unterschied ist da, glaube ich, nicht mehr. Die müssen genauso kämpfen. Und wenn die jetzt einknicken, dann werden die Wähler der SPD noch saurer. Und deshalb ist die Bärbel Baas und ist Klingbeil so knüppelhart. Die kämpfen beide ein Stück weit ums Überleben. Nur wenn das Ding crasht, ist die SPD meiner Meinung nach tot. Merz erledigt. Und dann müssen wir mal gucken, was wir aus dem Scherbenhaufen machen. Und wir wissen ja, was da am Horizont droht. Also von daher eine wirklich gefährliche Sache. Aber ich glaube, die Masken sind gefallen, was so richtige Beweggründe tatsächlich sind. Und das ärgert mich, weil wir haben echt dicke Bretter zu bohren.
Ja. Ich höre aus dem kurzen Statement von Merz durchaus auch diese, ja, ich will nicht sagen Paranoia, aber wirklich die Sorge, weil wenn das Projekt Koalition den Bach runtergeht, dann werden die Probleme natürlich größer. Insofern muss die Koalition sozusagen eine Schicksalsgemeinschaft und unkaputtbar sein bis 2029 in der vagen Hoffnung, dass man bis dahin etwas so Schmackhaftes auf die Reihe kriegt, dass die Bürgerinnen und Bürger sagen, ach Mensch, ich mache mein Kreuzchen doch nicht bei der AfD.
Du hast völlig recht. Und lass uns doch dieses Beispiel nehmen. Ich weiß, dass das hinkt, aber wir haben da auch, wie heißt das, off the record, haben wir beide auch schon diskutiert über Argentinien und Milei. Und der ist ja auch speziell, aber Milei hat vor seiner Wahl ganz klar gesagt, was er dem Volk zumutet, wenn er gewählt wird. Also heftigste Reformen, da kannst du inhaltlich streiten, aber er hat gesagt, wir werden Subventionen kürzen, wir werden Bürokratieabbau betreiben und es wird hart für euch. Und die haben den gerade wieder gewählt. Und er hat nichts anderes gemacht als Reformen durchgezogen und die haben Wachstum. Okay, die kommen auch von einem Niveau, also die Geschichte von Argentinien ist echt bitter über Jahrzehnte hinweg. Aber der hat eine Trendwende zumindest eingeleitet. Aber der hat interessanterweise nach der Wahl das gemacht, was er vorher gesagt hat. Man staune.
In Oligarchien funktioniert das einfacher als in Demokratien. Aber das ist ein anderes Thema und es klappt auch einfacher, wenn man vom Ausland viele Milliarden kriegt. Also, aber das ist nur eine Randbemerkung.
Es stimmt. Ja. Aber er hat aber trotzdem gesagt, wir müssen Reform machen und ich mute euch was zu. Und trotzdem hat er die Zustimmung bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass die Politik meint, du musst die Bürger weiter in Watte packen. Das ist hausgemacht.
Das ist Blödsinn.
Aber das ist hausgemacht mit diesem ganzen Helfersyndrom, was dieser Staat aufgebaut hat. Und du wirst dich wundern, aber da hat Angela Merkel einen großen Anteil dran. Das sehe ich heute so. Das habe ich damals nicht so gesehen. Ich habe das heute besser verstanden. Und dadurch sind wir alle, sorry, nicht alle, es gibt immer Ausnahmen, aber wir sind zu einem Großteil echt super gepampert worden. Ja. Und jetzt denkt jeder, du kannst hier keinem mehr was zumuten. Natürlich kannst du zumuten. In unserem Land, Demokratie, Sozialstaat, ja, wir müssen zusammen das machen, aber du kannst uns was zumuten. Du kannst uns Reform zumuten, du kannst Sparpakete zumuten, du kannst Subventionen streichen und du kannst einfach mal durchziehen, damit das eine andere Richtung nimmt. Und das wird gutiert. Natürlich wird es ein paar Verstrahlte geben, die schreien, oh, was ist denn jetzt los, soziale Härte? Naja, aber es sind auch nicht alle gleich. Aber du musst ja was tun. Mir fehlt die Perspektive gerade. Und vor Angst schlottern, weil ein paar Wähler abspringen, das kann doch nicht der rote Faden sein. Nein.
Drei kurze Bemerkungen dazu. Ja. Die erste rhetorisch, Winston Churchill sagt, I have nothing to offer to you but blood, sweat and tears. Seinen Landsleuten in einer relativ gesettelten und klaren Demokratie ist natürlich auch gewählt worden. Bemerkung Nummer eins. Bemerkung Nummer zwei. Mit strukturellen Defiziten in einer Volkswirtschaft umgehen, da sollte der Kanzler und sein Kabinett mal nach Japan reisen. Die machen das seit 40 Jahren. Und die haben schon viel länger als wir eine alte Gesellschaft. Bemerkung Nummer drei. Deutschland ist die drittgrößte, fuck nochmal, Volkswirtschaft dieses Planeten. In einem popligen Land, das auf dem Globus aussieht wie ein Stecknadelkopf. Wie viel Hybris haben wir denn zu sagen, wenn wir 0,5% Wertschöpfung verlieren, dann geht die Welt unter? Was ist denn das für ein Schwachsinn, der uns auch rhetorisch immer wieder verkauft wird? Und ich habe so Anklänge, Entschuldigung, bei dir auch gehört, gerade vorhin, wo du gesagt hast, ja, die Unternehmen wandern ab und wir sind jetzt in der Rezession seit 3 Jahren, aber wir sind in einem Rezessionchen. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich will nur sagen, wir sind auf einem gigantischen Niveau, was auch den Reichtum der Menschen angeht. Ja, ich kenne das aus ehemaligen Beschäftigungskreisen, wo zum Beispiel es betriebliche Zusagen für die Altersvorsorge gab, für Kolleginnen und Kollegen, die sehr, sehr üppig waren, weil man gedacht hat, am Aktienmarkt kann man Rücklagen anlegen, die vermehren sich ganz automatisch und dann haben sie das irgendwann mal seit 2007, 2008 nicht mehr getan. Und dann sind diese Menschen, die dann im Ruhestand waren, bereits gefragt worden, so ganz vornehm, zurückhaltend, käme es eventuell für euch in Frage, auf 1,5% dieser Zusage zu verzichten? Rat mal, was passiert ist. Und das ist Deutschland.
Ich sehe es natürlich anders.
Das ist am Ende des Tages eben gelebte Sozialpolitik auch. Und natürlich, da sind wir uns ja einig, Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik liegen in Wirklichkeit sehr, sehr, sehr eng beieinander. Und wenn ich ein Mindset, wenn ich eine Haltung in dieser Bevölkerung und in der Politik habe, wo gesagt wird, nö, ach ja, warum soll ich auf 1,5% von irgendwas verzichten, wenn ich es so haben kann, ne?
Boah. Ja, ich sehe es einen Tick anders. Ich sehe es dramatischer. Natürlich musst du immer gucken, von welchem Niveau du kommst. Aber ich preise da immer die Perspektive ein. Und wir haben schon immer mal diese Autoindustrie gestreift und die Chinesen haben uns komplett kopiert,
ja,
und überholt und lachen sich kaputt. Und da muss ein Klingbeil dahin fahren und den Bückling machen. Wadepool wird gar nicht mehr so richtig empfangen. Da weißt du, was los ist. Der Partner USA ist weg. Aber Fakt ist, ganz viele Stellen werden abgebaut. Es gibt Leute, die ihre Jobs verlieren. Dann gehen welche in Frühverrentung, kostet Schweine viel Geld. Die Perspektive für junge Leute, die haben Angst. Ich sage ja nicht, dass das alles richtig ist. Du kannst immer selber Gas geben, aber du weißt, die Verunsicherung bei jungen Leuten. Perspektivisch. Jetzt wird natürlich bei dem Rententhema, unter uns ganz offen gesprochen, da wird auch mit Angst gearbeitet, den älteren Menschen mit Angst gemacht. Das ist alles scheiße. Sorry. Und wenn Deutschland nicht aus dem Quark kommt, ist das perspektivisch blöd. Du kannst immer noch sagen, uns geht's gut, aber vielleicht geht's uns zu gut. Wo ist der Aufstand? Wo ist der Aufstand der Wirtschaft? Weil die Wirtschaft ist das Zentrale. Wenn die Wirtschaft funktioniert, kannst du ihm besser helfen. Kannst, ja, das wird Luisa Neubauer total lieben, kannst du mehr Umweltschutz betreiben? Tatsächlich, das hängt für mich alles zusammen. Aber wir sind seit 3 Jahren am Abschmieren. Na, vielleicht vom hohen Niveau, aber wir sind am Abschmieren, Andreas. Das ist so. Und da kann ich diesen ganzen...
Unter anderem, ganz ehrlich, hängt das auch damit zusammen, dass man... Kassel war mal hier in meinem Bundesland Hessen die Welthauptstadt von Solarpanels.
Ja.
Höchst subventioniert natürlich, das ist so. Subventionen weggefallen, Industrie kaputt gegangen, Industrie ist heute in China. Hätten wir mal weitergemacht damit, ne? Und Entschuldigung, Luisa Neubauer und ihre Mitstreiterinnen, insbesondere auch im akademischen Bereich, machen seit mindestens 10 Jahren, 15 Jahren, gehen die hausieren mit dem Thema, wir können Wirtschaftskraft generieren aufgrund von Umwelttechnik. Und sind halt bis heute nicht gehört worden.
Aber es ist tatsächlich so, dass du siehst, dass die, und da kommen wir nochmal zurück zur Kommunikation, die Debatte ist auch hier ein Stück weit vergiftet,
ja,
weil die nicht wirklich über eine Lösung, zumindest nach außen, sprechen. Wir können ja alle Bereiche nehmen, wir können ja wirklich Umwelt nehmen, wir haben das oft gestreift, auch aus Eigeninteresse und Interesse für unsere Kinder.
Genau.
Die Debatten sind nicht gut, die Debatten sind nicht zielführend, die Richtung der Regierung ist nicht klar. Ich frage mich, wann die wo miteinander sprechen? Und das ist doch unser Thema. Wann sprechen die denn irgendwo miteinander? Wir hatten eine extra Folge über Cancel Culture. Jetzt kleben die sich gegenseitig die Etiketten drauf. Die SPD sagt zur CDU, ihr wollt Renten kürzen, was nicht stimmt. So, die CDU sagt in Richtung SPD, ihr habt uns einen Satz im Gesetzentwurf untergemogelt. Also das bringt ja alles hinten und vorne nichts. Also wie ist der Plan? Da jetzt ein Gesetz durchzuprügeln, wobei der große Plan noch nicht besprochen ist, weil die Kommission noch gar nicht tagt. Ja, wo bin ich denn? Das ist doch das Pferd falsch rum.
Mega aufgezogen. Krass, ja.
Weißt du, und das ist alles doch immer wieder unser Thema. Warum sprechen die nicht zielgerichtet? Und wenn es so ist, dass es am Schluss darum geht, dass die nächste Wahl im Fokus ist, dann wundert mich nichts. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber die haben sich ja offensichtlich selber ein bisschen geoutet. Das ärgert mich total, weil die Themen viel, viel zu wichtig sind. Und dieses Canceln, ich bin echt mittlerweile allergisch. Das ist so engstirnig, ich kann es dir nicht sagen.
Sprich mit mir. Der Tipp.
Also, wenn du, um jetzt mal eine Handreichung für die Bundesregierung zu machen, also der Farbenlehre von dir und mir entsprechend, bist du der Kanzler und ich bin der Klingbeil dann, ja? So. Und wir treten gemeinsam in einer Pressekonferenz vor, wie auch immer, vor die Presse oder auch im Hohen Haus. Was sagen wir denen denn? Sagen wir denen den Churchill? Eigentlich schon, ne?
Also ja, wir sagen denen den Churchill und dann sagen wir Folgendes. sagen Folgendes, weißt du warum? Weil Merz und Klingbeil, das hört man zumindest, sich tatsächlich gut verstehen.
Das glaube ich auch.
Die sollen sich wirklich gut verstehen und ich habe gehört, Klingbeil soll zum 70. Geburtstag von Merz eine ganz tolle Rede gehalten haben und Merz war echt getoucht, ja. Die verstehen sich und wir treten jetzt vor die Presse und sagen, okay, wir machen Churchill und dann sagen wir, wir nehmen das Gesetz, den Gesetzentwurf von der Tagesordnung. Und wir haben gestern schon die Rentenkommission eingesetzt. Und wir arbeiten mit Hochdruck zusammen an einem viel weitsichtigeren und größeren Wurf. Und der hat ganz viele Facetten. Und übrigens haben wir gerade Markus Söder eingefangen, die Mütterrente wird wieder ausgesetzt. Der hat jetzt vor Schreck erstmal die nächste Imbissbude angesteuert und ist eine Bratwurst und postet das auf Instagram. So. Und dann sagen wir, das Thema ist zu ernst. Und wir werden hier nicht eine Richtung riskieren und schon gar nicht uns aus entzweien lassen. Und wir werden das jetzt mit Hochdruck machen. Und wir werden alle hören. Wir werden die Alten hören, genauso wie die Mittelalten und die Jungen.
Weil ich gerade sagen, bieten wir den Leuten Partizipation an, ja, ne?
Korrekt. Und wir werden sagen, wir kämpfen um eine Lösung. Und ja, es wird Schmerzen geben. Ja. Aber es wird eine bessere Lösung als ein Schnellschuss, weil wir stur sind und mit dem Kopf gegen die Wand rennen. So, und dann sagen wir am Schluss nochmal Churchill. Und dann nehmen wir die Kettensäge von Milei raus und sägen alles kurz und klein. So.
Bei Milei bin ich ein bisschen allergisch, aber ich bin ja auch der Klingbeil in der Gleichung. Klar, insofern kann ich den Milei natürlich nicht so
aber gut finden oder nicht so mögen. Ne? Entschuldigung, dass ich das sage, ich will ja nicht schlüpfrig werden, aber er gilt als Tantra-Lehrer.
Ja. Okay, oh mein Gott, ja.
Ja, ich wollte es nur sagen. Rockstar und, aber lassen wir das mal.
Noch eine kurze inhaltliche Frage. Müssen wir den Defibrillator an die Rürup-Rente und ähnliche Produkte nochmal dranlegen, die aus Schröder-Zeiten kommen? Also damals hat man ja schon mal angefangen zu kapieren, worum es geht und hat eben diese subventionierten Produkte gemacht, um eben so einen Übergang hinzubekommen. Das ist dann alles degradiert und immer weniger geworden dann in den Merkel-Jahren und so. Müssen wir das wiederbeleben?
Da bin ich mir überhaupt nicht sicher.
Das oder ähnliche, so ähnliche Produkte. Also wir müssen ja eine Überführung schaffen, dass die Menschen irgendwie aus dem Solidarsystem peu à peu immer weniger dort drin sind und immer mehr sich selber kümmern. Das geht so, ja nicht anders.
Das müssen wir fördern. Ich habe da auch bitte nicht die Patentlösung. Mhm. Aber ich denke, wir müssen es im Ganzen diskutieren und nicht einzelne Dinge rausnehmen. Aber wir müssen in die Richtung gehen, da bin ich bei dir. Selbstvorsorge betreiben. Ich finde das auch jetzt mit dieser schon Frühspargeschichte ganz gut. Ich finde das auch mit der Aktivrente gut. Mhm. Das sind alles Sachen, die richtig sind. Ja, dass du länger arbeiten kannst, kannst steuerfrei dazu verdienen, zumindest 2000 Euro, glaube ich. Das sind alles richtige Anreize. Und die einfachste Maßnahme, und die finde ich richtig, das Rentenalter muss hoch. Sorry. Wir werden älter. 63 ist nicht haltbar. Das geht nicht. Ey, wir werden älter, Longevity, wir werden gesünder. Das ist einfach so. Das passt nicht mehr. Aber deshalb muss man es in Gänze, also darum doktern, so einzelne Symptome behandeln. Das wird nicht reichen. Wir müssen echt an die Wurzel. Und das ist eine echte Herkulesaufgabe.
Total.
Aber das ist doch Politik und das ist die Aufgabe. Und das sollen die machen. Und jetzt mit Gewalt irgendwas durchprügeln. Das wäre für mich der totale Quatsch. Der Preis könnte wirklich für das ganze Land nicht nur finanziell, sondern vielleicht auch politisch zu hoch sein.
Das sehe ich ganz, ganz genauso. Ja, Tipp an beide Parteien. Die jungen Leute, die, also ich wiederhole das, ihren Punkt gemacht haben und das mit Bravour gemacht haben, wie ich finde, in Russ. Die haben das richtig, richtig gut gemacht.
Ja.
Und der Hinweis, rhetorisch, kommunikativ an den Kanzler. Also ganz primitiv gesprochen, komm noch mal rein und sei klarer in der Haltung und gehe mehr auf diese nachkommende Generation ein. Also so einfach kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Kann man. Und ich möchte noch mal eins für Merz sagen. Ich schätze durchaus, dass einer einfach mal was raushaut. Weil diese Cancel-Culture-Geschichte führt ja dazu, dass vielleicht immer mehr Menschen sich gar nicht mehr trauen, ungefiltert zu sprechen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Weißt du, diese Meinungsfreiheitsdebatte, dass man sich nicht mehr traut, weil man gleich in irgendeine Ecke, in irgendeine Extremsituation gepusht wird, das möchte ich nicht. Aber er ist halt Kanzler und er muss schon wissen, was da los ist. Wir haben letztes Mal über Stadtbild auch gesprochen. Das ist auch so ein Ding, das war grottenschlecht. Man muss es einfach dann erklären und dann ist gut. Aber da hast du auch die Reaktion gesehen. Und hier ist es jetzt ähnlich, allerdings aus den eigenen Reihen. Und das ist dann schade. Und du musst eben auch die Jungen total ernst nehmen, genauso wie die Älteren. Aber du musst um Lösungen ringen und dafür musst du sprechen. Und du kannst nicht einfach auf so eine Veranstaltung nach Rust fahren und sagen, so, ich erzähle jetzt was und kommt, arbeitet mit, aber es ist doch nicht euer Ernst. Ja, das ist echt zur Schau getragen. Ich nehme euch eigentlich nicht ernst.
Ganz genau.
Aber die musst du ernst nehmen. Der Johannes Winkel sah sehr angeschossen aus, aber der steht eben mit seinen Kollegen und Kolleginnen. Und da habe ich wirklich Respekt vor. Und der macht auf mich überhaupt nicht den Eindruck, dass er hier stur was will. Der sagt, wir wollen gerne darüber reden. Ja, wir reden doch darüber. Und dann sagen alle, ja, wir reden, ist doch beschlossen. Sagt er, Entschuldigung, das ist doch Demokratie, wir reden darüber. Und dann sage ich, ja, der hat's verstanden. Sind die anderen denn schon so lange dabei, dass die das vergessen haben? Und vielleicht ist das auch mal wohltuend im ganzen Kontext, dass die mal wieder verstehen, wie das Spiel, na, das Spiel ist es nicht, wie Demokratie funktioniert, dass du um Lösungen ringst, aber rechtzeitig. Und dass die Leute in Ausschüssen aufpassen, was abgestimmt wird. Hey, das ist der Job. Das ist anstrengend, das weiß ich. Aber das ist der Job.
Vielleicht obendrauf auch noch, dass die Gräben gar nicht so tief sein können, wie das, was möglicherweise droht, wenn man sie nicht überwindet.
Ja.
Das, glaube ich, sollten alle, die beteiligt sind in Berlin in diesen Tagen, sich vergegenwärtigen. Und dann kommt man zu besseren Lösungen auf jeden Fall.
Haben eine Menge zu tun.
Sprich mit mir. Der Kommunikationspodcast heute sehr, 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 sehr politisch. Ich glaube, wir haben auch ein paar Punkte machen dürfen und können, wie wir uns vorstellen, wie das rhetorisch und kommunikativ etwas besser sein könnte. Vielen Dank, Klaus.
Andreas, vielen Dank. Klar war es Politik, aber da kannst du ja wirklich ganz toll zeigen, was man besser machen kann. Nicht, weil wir schlauer sind, sondern weil wir einfach drauf schauen und genau zuhören. Und dann siehst du ja, wie eine Eskalation passiert. Und vielleicht kann man da auch einfach draus lernen. Das ist doch das, was wir wollen.
Sprich mit mir. Kommentare gerne bei Spotify oder ein Like hinterlassen. Würde uns total freuen. Auf der anderen Seite auch Anregungen, welche Themen wir hier mal behandeln sollen. Gerne an ohnesorgekommunizieren.de oder podcorn.de. Das sind unsere beiden Webadressen. Ja, und ansonsten, wir bewegen uns zum Zeitpunkt der Aufnahme, so Mitte, Ende November, langsam auf die festliche Zeit. So, ich bin mal sehr gespannt, ob Klaus und ich eine Festausgabe auf die Reihe bekommen. Und wie kommuniziert man an Weihnachten? Das ist natürlich ein heikles Thema, aber ist mir gerade so eingefallen. Könnte man vielleicht sogar mal machen. Also, wie verhindere ich den Krieg unterm Tannenbaum?
Das sollte man machen. Ja. Diese Situation am Weihnachtsfest, wenn die bucklige Verwandtschaft zusammenkommt. Genau. Das ist ja ein großartiges Thema.
Wenn dann auch noch so Parteigrenzen wie zwischen uns beiden sozusagen durch die Familie gehen, gell? Das ist dann ja auch besonders krass, ja? Oder ertragreich kommunikativ.
Das ist eine großartige Idee. Ich stehe jetzt schon in Flammen.
Machen wir. Vielen Dank, Klaus. Auf bald.
Danke dir. Ciao.